Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Judith Bernstein. Judith Bernstein ist in Jerusalem geboren als Tochter deutscher Eltern, die 1935 nach Palästina emigrieren müssten. Seit 1976 lebt Judith in München. Judith begann die nahostpolitischen Friedensarbeit nach dem Golfkrieg 1991. Seither ist sie Mitglied der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe München, in der PalästinenserInnen, Judinnen und Israelis zusammenarbeiten. Freie Publizistin mit Beiträgen in deutschen Zeitungen, mit Rundfunk- und Fernsehinterviews. 2018 verlieh die Humanistische Union Judith und Rainer Bernstein den Preis Der aufrechte Gang für die Verlegung von Stolpersteinen in München und für ihren Einsatz zum Frieden zwischen Israelis und PalästinenserInnen. 2020 erhielten beide die Ehrenurkunde des Staates Palästina in Würdigung ihrer besonderen Verdienste um die deutsch-palästinensischen Beziehungen und ihr langjährige Eintreten für die legitimen Rechte der PalästinenserInnen. Seit 1993 hat Judith Bernstein zusammen mit ihrem Ehemann, dem Historiker und Publizisten Dr. Rainer Bernstein, sich für die Rechte und die Gleichstellung der PalästinenserInnen eingesetzt. Seit seinem Tod im Februar 2021 führt sie sein Vermächtnis weiter in Deutschland, die Menschen für das Schicksal der PalästinenserInnen zu sensibilisieren. Willkommen Judith und danke, dass du bei uns bist.
Ich danke dir.
Erzähl uns ein bisschen, Judith, über den Anfang der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe.
Ja, also die Dialoggruppe selbst ist schon 1985 gegründet worden. Und zwar war das nach einem Film im Bayerischen Rundfunk, wo ein Palästinenser, ein Flüchtling aus Kalandia, Fuad Hamdan, und eine Israeli, eine linke Israeli, gezeigt worden sind. Das sah ein Ehepaar, ein belgisches Ehepaar, das hier lebte. Sie waren beide vom Holocaust betroffen, also die Larissa und Jules Grushow hießen sie. Larissa wurde mit ihrer Familie als Kommunisten von den Briten in Palästina rausgeworfen und ihre Mutter landete in Auschwitz. Also wie gesagt, dieses Ehepaar sah den Film und bat den Bayerischen Rundfunk, diese Israeli ihnen zu schicken. So kenne ich die Geschichte. Jedenfalls kam dann der Fuad zu ihnen. Mhm. Er kam zum Kaffee, blieb zum Abendessen und sie entschlossen sich, eine Gruppe zu gründen. Und das war die jüdisch-palästinensische Dialoggruppe, in der hauptsächlich Palästinenser und Juden, also Israelis waren damals nicht dabei, sich getroffen haben, so einmal wöchentlich, um über den Konflikt zu sprechen und sich gegenseitig zuzuhören und die Geschichte des anderen kennenzulernen.
Du warst die erste Israelin in der Gruppe?
Ich glaube ja. Ich bin aber erst 91 dazu gestoßen nach dem Golfkrieg. Ich war zu einem Vortrag von damals Friedrich Schreiber, der Korrespondent in Israel. Und da sprach mich jemand an, ob ich nicht zur Gruppe mal kommen will. Ich war damals, muss ich sagen, nicht sehr politisch. Aber also für mich waren die Palästinenser natürlich nie ein Feind. Ich bin dann zur Gruppe gegangen und habe das Gefühl gehabt, hier fühle ich mich zu Hause. Und seitdem bin ich bei der Gruppe. Irak und Kuwait, das war ja der Krieg.
Ja, also ich war in dieser Zeit in Jerusalem als Kind. Es war eine große Angst wegen der Möglichkeit, dass vielleicht Irak chemische Waffen an Israel einsetzt, was am Ende nicht geschah. Aber als ich mein erster Vortrag in Deutschland haltete, war jemand im Publikum, der behauptete, dass die deutsche Regierung hat Saddam Hussein mit Giftgas gerüstet. Und deswegen haben die Deutschen Schuld für diesen Krieg, obwohl natürlich die Fakten, dass keine chemische Waffen gegen Staat Israel in diesem Krieg würden, spielt keine Rolle. Aber das war vielleicht für mich die erste Begegnung mit die Antideutsche.
Ja, und was man vor allem vergisst, dass jahrelang der Iran ja eigentlich mit Israel zusammengearbeitet hat gegen Irak. Heute ist ja Iran angeblich der größte Feind, also der neue Hitler, wie die Israelis immer behaupten. Aber es war eigentlich der Iran, der immer Israel unterstützt hat. Und ich muss ehrlich sagen, es sind ja 1 Million Iraner umgekommen bei diesem Krieg gegen Irak. Das wird total irgendwie übersehen. Heute ist ja der Iran der Böse.
Ja, die Geschichte wechselt die Seite sehr oft.
Ja.
Die Muslimen waren damals die Verbündete von, also die muslimische Gruppen oder Parteien wie zum Beispiel Hamas waren am Anfang die Verbündete von Staat Israel. Und dann hat es gegen die sozialistische Gruppen wie die Baath-Partei in Irak. Und dann hat es gewechselt.
Ja.
Ich erinnere mich, dass ein israelischer Waffenhandler wurde verurteilt in der israelische Gerichtshof wegen der Verkauf von Waffen an Iran, also an der Islamische Republik von Iran, also nach der Revolution. Er hat in der Gerichtshof gesagt, warum bin ich angeklagt, wenn alle Waffenhandler verkaufen an Iran, auch nach der Revolution. Und dann hat der Richter entschieden, dass der Gerichtsprozess muss hinter verschlossenen Türen weitergehen.
Also ich kenne auch jemanden in Jerusalem, der sehr gute Geschäfte mit dem Iran gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja im Iran und es ist für mich eine der nettesten und freundlichsten Bevölkerungen, die es überhaupt gibt. Und bei dieser ganzen Diskussion um Iran vergisst man ja eigentlich, dass die Iraner die Opfer eigentlich sind der Mullahs und nicht Israel. Also ich finde diese ganze Haltung zu Iran so falsch wie nur etwas und eigentlich die Leidtragenden wirklich sind, ist die Bevölkerung. Und von Hass auf Israel war keine Spur, als ich dort war. Es wurde immer nur gesagt, wir haben was gegen die israelische Politik, aber nicht gegen die Juden. Und das wurde uns auch von Juden dort bestätigt. Und das finde ich, sollte man zur Kenntnis nehmen.
2016 ist Netanyahu nach Washington gereist, damit einen Vortrag zum amerikanischen Kongress zu halten. Und er sagte im Namen des jüdischen Volkes, er sagte, ich komme als Führer des jüdischen Volkes gegen Obamas Handlung mit Iran, gegen das Nuklearabkommen. Und es gab damals eine große Anzeige in der New York Times von jüdischen Gruppen, viele jüdische Gruppen, die gesagt haben, du sprichst nicht in unserem Namen.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant, um deine Geschichte in Deutschland zu sprechen. Du so viel gemacht hast für palästinensische Rechte, für Frieden, und dann wurdest du sehr oft angegriffen.
Ja.
Es gab, was ich besonders unerträglich finde, der Verbot, in der Synagoge zu kommen, während der Pogromnacht für den Gedächtniszeremonie.
Nee, das ist noch viel schlimmer. Es war ja nicht in der Synagoge, es war im Rathaus. Und wir waren, Rainer und ich, jedes Jahr dort am 9. November. Aber diesmal, man musste sich bei der jüdischen Gemeinde anmelden. Und die haben entschieden, dass sie uns nicht reinlassen. Also das finde ich auch eine der schlimmsten Sachen eigentlich. Und am Anfang habe ich das gar nicht so begriffen, wieso man alle reinlässt und uns nicht. Bis mir jemand sagte, na, denken Sie mal nach. Es ist Ihr Einsatz für die Stolpersteine in München und vor allem Ihr Einsatz für Gleichberechtigung, Gleichstellung der palästinensischen Gesellschaft, der Palästinenser in Israel und in Palästina. Und da ist mir das aufgegangen. Aber das zeigt ja auch diese Macht, die die jüdische Gemeinde hier in München hat, vor allem Frau Knobloch. Das ist unglaublich. Die Frau hat so eine Macht. Also ich werfe ihr das noch nicht mal vor. Sie versucht hat, ihre Macht auszunutzen. Aber warum machen alle mit? Warum muss der Oberbürgermeister, der Stadtrat, alle machen, was Frau Knobloch sagt? Und es kommt natürlich bei der Bevölkerung nicht gut an. Also ich behaupte ja, der Antisemitismus wird nicht von uns, die Israel kritisieren, für seine Politik gefördert, sondern genau von den Leuten, die jeden mundtot machen, der überhaupt eine leiseste Kritik an der israelischen Politik ausübt. Also das ist für mich ein unhaltbarer Zustand und ich habe das schon mehrfach Herrn Hoffmann, Marian Hoffmann, der im Stadtrat war und früher bei der CSU, heute bei der SPD, der hat ja diesen Antrag also in den Stadtrat gebracht, gegen BDS, gegen die antisemitische Bewegung BDS. Herr Hoffmann ist derjenige, der auch verboten hat, dass ich überhaupt was zum Beispiel zu meiner Geburtsstadt Jerusalem hier in München was sagen kann. Und ich finde das so schädlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal Angst, weil das wird eines Tages auf die Juden zurückschlagen. Und ich warte ja nur, dass das mal kippt hier in Deutschland. Also momentan sehen wir ja leider das genau das Gegenteil. Aber wir haben ja keine Garantie, dass es nicht doch eines Tages kippt.
Ich finde, dass Menschen wie Knoblauch haben keine Angst von Antisemitismus. Sie haben kein Problem.
Sie benutzen den sogenannten. Ja.
Ja, aber die Stadt Israel behauptet, Juden aller der Welt zu vertreten und zu verteidigen.
Ja.
Und in deinem sehr langen Engagement wurdest du so oft angegriffen. Was hat die israelische Regierung für dich getan? Also die israelische Botschaft zum Beispiel, hat dich irgendwann unterstützt?
Nein, natürlich nicht, weil also die Linie ist ja ganz anders und das wollte ich auch noch sagen, wenn du von Netanyahu gesprochen hast. Es ist natürlich so, wenn Netanyahu sagt, Israel spricht für alle Juden, ist es ja auch hier in Deutschland für manche sehr schwer zu unterscheiden zwischen Israel und Juden. Und dann heißt es natürlich, die Kritik an den Juden ist antisemitisch, weil sie gegen die Juden ist. Das ist ja absurd. Ich meine, die Juden in Deutschland genießen heute wirklich alle Vorzüge, die sie nur haben können. Und ich finde, wie ich gesagt habe, sie benutzen das eigentlich, um andere Meinungen mundtot zu machen. Also ich meine, der Rainer hat das ja erlebt seit den 70er Jahren, als er Geschäftsführer der DIG war, weil er eben manches kritisiert hat an der israelischen Politik, ganz vorsichtig. Also alleine, dass er den palästinensischen Bürgermeister von Nazareth getroffen hat, war so ein Affront, dass sie die Leute von Bader-Meinhof von Rainer Bernstein, Bader-Meinhof-Gruppe von Rainer Bernstein gesprochen haben. Es ist ja so absurd. Also ich denke...
Er war wegen dieser Treffen mit der Oberbürgermeister von Nazareth aus der deutsch-israelische Gesellschaft rausgeschmissen, richtig?
Unter anderem, es waren noch mehrere Sachen. Er hat zum Beispiel den Ernst Zimmer nach Deutschland eingeladen. Das war ausgemacht mit der deutsch-israelischen Gesellschaft. Und dann haben die das irgendwie, der israelische Botschafter damals, Meroz, hat das mitbekommen und hat der deutsch-israelischen Gesellschaft gesagt, entweder schmeißt ihr den Bernstein raus, oder wir kündigen die Zusammenarbeit mit euch. Und da kannst du dir vorstellen, was sie dann entschieden haben. Und es war ja so, der Rainer stand auf der Straße. Keiner wollte natürlich mit der israelischen Botschaft sich irgendwie auseinandersetzen oder also von ihr boykottiert werden. Also er bekam auch keine Stelle und sie haben ihn wirklich regelrecht fertig gemacht. Nur aus Liebe zu Israel meinte er, dass er auch mal was Kritisches sagen muss. Und die Tatsache, dass er Ernst Simon, der kritisch war, eingeladen hat, war ein Affront. Und da haben alle Zeitungen, ich habe das jetzt vor kurzem erstmal nochmal gesehen, also alle die Sender, die israelischen Zeitungen, die deutschen Zeitungen, die haben alle darüber berichtet. Und ganz schlimm, muss ich sagen, war leider die Inge Deutschkorn. Ich glaube, sie hat für Maariv gesprochen, von dem nicht-jüdischen Rainer Bernstein. Also ein Mann, der sein ganzes Leben gegen Antisemitismus gekämpft hat, dann des Antisemitismus zu bezichtigen, das finde ich wirklich unmöglich. Also das hat ihn auch sehr gekränkt. Und das ging ja immer weiter. Also er wurde ja immer wieder attackiert.
Ja, du hast gerade gesagt, dass es gibt diese jüdische Gruppen in Deutschland, die sehr viel Macht haben und können entscheiden.
Ja.
Aber ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass die deutsche Regierung und nicht nur die Regierung, sondern auch den Stadtrat von München zum Beispiel, sie wählen, welche Juden zuzuhören.
Natürlich.
Es gibt viele jüdische Gruppen in Deutschland, die ganz anders denken. Also wie du und ich. Und die meisten Holocaust-Überlebende stimmen israelische Politik nicht und viele davon unterstützen BDS, aber ihre Stimme ist nicht gehört, nur die Stimme von Charlotte Knobloch.
Von den jüdischen Gemeinden, ja. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist aber auch schon die Mehrheit, der also zum Zentralrat gehört oder zu den jüdischen Gemeinden. Ich glaube, diese Politik Israels nicht akzeptieren, ist eigentlich immer noch eine Minderheit. Es gibt die natürlich, also die jüdische Stimme oder die jüdisch-palästinensische Dialoggruppe und es gibt auch einzelne Juden, die dagegen sprechen, aber es wird nur auf die jüdischen Gemeinden, auf den Zentralrat gehört. Der wird auch immer wieder zitiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema, was mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt.
Mhm.
Also von Israel erwarte ich nichts. Wir sehen auch von der neuen Regierung, das ist absolut, die ist in Teilen, also was Palästinenser angeht, noch schlimmer finde ich als Netanyahu. Also es werden zum Beispiel täglich Palästinenser umgebracht. Das hören wir aber gar nicht in den Medien oder das wird auch gar nicht kritisiert. Also für mich ist das unglaublich. Aber warum, ich frage mich immer, warum handeln die Deutschen, wie sie handeln? Und alleine das alles auf den Holocaust zu schieben, weiß ich nicht. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist natürlich sehr bequem. Da muss man sich mit dem Konflikt gar nicht auseinandersetzen. Man hat ja eh keine Lösung. Man spricht ja immer noch von der Zwei-Staaten-Lösung, obwohl die Politiker genau wissen, dass sie obsolet geworden ist. Und trotzdem, es ist immer wieder Holocaust. Es ist immer wieder BDS, Antisemitismus. Weil diese ganze Debatte um Antisemitismus wird überhaupt nicht die israelische Politik erwähnt. Als ob das alles BDS, Antisemitismus, was sie behaupten und so weiter, aus dem Himmel kommt. Es gibt doch eine Vorgeschichte. Also BDS ist ja nicht aus dem Leeren entstanden. Es geht zurück auf das Versagen der deutschen Politik oder überhaupt der europäischen Politik. Also wenn die Politiker eine andere Lösung hätten, würde ich sie sofort unterstützen. Aber man hat doch nie versucht, Druck auf Israel auszuüben. Und das war für mich klar, es wird irgendwann mal wird die Zivilgesellschaft doch eine andere Lösung finden. Und ich finde, BDS ist vollkommen richtig. Ich meine, die Palästinenser haben einfach das Recht, sich gegen die Besatzung, vor allem wenn es gewaltlosen Widerstand zu üben. Das ist ihr gutes Recht und deshalb unterstützt die jüdisch-palästinensische Dialoggruppe auch diese Bewegung. Und ich finde es so absurd, wir haben einmal nur unterzeichnet, dass wir BDS, der Palästinenser, unterstützen. Und seitdem, also wir werden jetzt boykottiert. Wir dürfen keine Vorträge halten. Wir dürfen nicht über die israelische Politik sprechen. Wir kriegen keine Räume, nicht nur städtische. Auch keiner traut sich, einen privaten Raum zu geben. Und wenn wir mal eine Veranstaltung machen, wie zum Beispiel mit Muhammad al-Attar damals, Broken, das muss immer erstmal eine einstweilige Verfügung her. Sonst werden wir wirklich total boykottiert.
Wir machen jetzt eine kurze Pause.
Ja.
Jetzt sind wir zurück von der Pause. Ich wollte zurück zu deinem Punkt kommen, wenn du sagst, die Mehrheit von Juden in Deutschland unterstützen den Zentralrat. Und du sagst, du bist damit viel beschäftigt. Ich war fast selber ein Mitglied in der Zentralrat der Juden. Nicht, weil ich diese Gruppe wollte oder liebte, sondern einfach, ich wurde informiert von meinem Bruder und dafür bedanke ich bei ihm sehr. Er hat mir gesagt, wenn du bei der Anmeldung in der Stadt dich als Jude bezeichnet, dann zahlst du die Kirchensteuer an der Zentralrat der Juden. Und dann habe ich gelesen in der Deutsche Welle, dass der Zentralrat der Juden behauptet, sie haben 100.000 Mitglieder in Deutschland. Also das finde ich nicht die Mehrheit von Juden, dass die Politik der Zentralrat der Juden unterstützen, sondern dass sie einfach die eigene Wahl für viele Menschen, die kein Interesse auf Politik haben. Ja. Und das bedeutet nicht, dass ihre Politik wirklich die Politik der in Deutschland lebenden Juden vertritt.
Ja, also ich will den nur beruhigen, als ich in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen bin, war es genauso. Ich musste plötzlich Kirchensteuer an die jüdische Gemeinde zahlen. Ich war doch nie in meinem Leben, also ich komme aus einer ganz säkularen Familie. Ich hatte noch nie mit Judentum, mit Jüdischkeit zu tun. Und dann musste ich offiziell austreten, obwohl ich ja nie eingetreten bin. Also ich habe dann keine Kirchensteuer an die jüdische Gemeinde bezahlt. Ich war auch nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde. Und ich glaube, du hast schon recht. Es ist ja nicht, dass man die jüdische Gemeinde unterstützt wegen ihrer Politik oder was, sondern es ist schon hauptsächlich auch finanzielle Unterstützung. Also zum Beispiel viele russischen Juden, die wurden von den Gemeinden hier unterstützt. Die Gemeinden haben ja auch Geld dafür bekommen. Und ich weiß zum Beispiel, dass manche in die liberale Gemeinde hier in München eintreten wollte. Nebenbei gesagt, was Israel angeht, ist da kein Unterschied. Aber da wurden sie unter Druck gesetzt. Ja, wenn ihr in die liberale Gemeinde geht, dann wird sie von uns nicht unterstützt. Also es ist natürlich, man muss das sehr differenziert sehen. Aber Schiel, ich würde gerne nochmal zu meinem Punkt gehen, weil mich das so beschäftigt, was Deutschland angeht. Warum die Deutschen so handeln? Also wie gesagt, sie haben keine Lösung. Es ist sehr bequem zu sagen, ja, wegen unserer geschichtlichen Verantwortung müssen wir zu Israel stehen. Und sie fühlen sich da wahrscheinlich gut. Aber alles das reicht mir nicht zu sagen, wieso das so ist. Und ich glaube mehr und mehr, also vielleicht tue ich manchen Unrecht, aber wenn ich die Geschichte so anschaue, damals, also während des Holocaust, hat ja die Mehrheit, muss man leider sagen, zu den Verbrechern gehalten. Ja. Und ich sehe da eine bestimmte Kontinuität, weil nämlich heute eigentlich die Mehrheit wieder zu den Verbrechen, nicht der Deutschen, aber der Israelis halten. Und ich denke mir, das sind ja schon die Kinder, Enkel dieser Generation damals. Was bewegt sie? Warum blenden sie alles aus, was Israel macht? Ist es alleine, weil sie um ihre Karriere Angst haben? Ist es alleine das gute Gewissen? Wir sind auf der Seite der Guten, der Juden sozusagen. Oder ich weiß es wirklich nicht. Also sie müssen doch sehen, was in Israel passiert. Sonst sprechen sie immer von Menschenrechten. In Belarus wird protestiert und so weiter. Und wenn es um Israel geht, schweigen alle.
Ich weiß auch nicht, aber ich habe eine Vermutung. Ich glaube, wenn Josef Schuster aus der Zentralrat der Juden sagt, die Antisemitismus in Deutschland ist importiert von Menschen, die aus dem Nahost kommen, dann ist das für viele Deutsche eine Erleichterung. Ja, sie sagen, ah, okay, dann ist der Antisemitismus nicht das Problem von unserer Familie, unsere Großväter in der SS, sondern das kommt von Syrien.
Das hören sie gern, aber sie wissen doch im Grunde genommen, man musste den Antisemitismus nicht importieren. Der war schon immer hier und der war rechts. Also aber heute wird ja viel mehr von den israelbezogenen Antisemitismus gesprochen. Und ich muss auch sagen, also diese Syrer oder die Geflüchteten, die hierher kommen, die kommen natürlich aus Ländern, wo man mit der israelischen Politik nicht einverstanden ist. Und so sind sie aufgewachsen und das kann ich auch gut nachvollziehen. Und ich frage mich nur, wie absurd das ist. Diese Leute sind froh, dass sie leben, dass sie gerettet worden sind. Und haben sie nicht anders im Kopf, als gleich Antisemiten zu sein? Das ist doch absurd. So, das ist wieder mal so ein Ableckungsmanöver, denke ich. Nein, der Antisemitismus, den gab es immer schon und den gibt es immer noch. Und der wird aber eher kritisiert von der falschen Seite heute. Ich glaube doch, was Moshe Zuckermann immer wieder sagt, für mich gibt es kein Land, was sich so mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hat wie Deutschland. Und trotzdem haben sie sich nicht richtig mit der Geschichte auseinandergesetzt. Und wenn ich so Filme und Bücher lese über die 50er Jahre, Wirtschaftswunder, da kümmerte sich doch keiner, was da vorher geschehen ist. Wieso plötzlich jetzt? Also ich frage mich, ob da nicht wirklich reine Interessen sind. Ich meine, die armen Palästinenser, außer ihrer Freundlichkeit, haben sie ja wenig zu bieten. Die Israelis haben Drohnen, sie haben jetzt Pegasus, wie wir sehen. Also sie sind ja stark wirtschaftlich, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Und ich glaube wirklich, dieses Gefühl, wir stehen jetzt auf der richtigen Seite. Und das ist eigentlich für mich die falsche Seite.
Ich glaube, wir können einfach die Situation von Sinti und Roma in Deutschland sehen. Eine Gruppe, die ein Genozid erlebt hat, genauso wie Juden.
Ja.
Aber sie sind nicht so behandelt.
Ja.
Es gibt keinen Antiziganismus-Beauftragter für die deutsche Regierung.
Ja.
Es gibt keine großen Stiftungen und Gelder und Museen, damit die Antiziganismus zu bekämpfen. Aber der Grund ist vielleicht, dass Sinti und Roma haben keinen Staat, haben keine Armee.
Ja.
Können keine Waffen an der deutsche Bundeswehr verkaufen und nicht kaufen auch, keine U-Boote kaufen.
Sie haben keine Lobby auch. Also. Und ich meine, Israel wusste das immer sehr gut auszunutzen. Das hat ja Shulamit Aloni schon gesagt. In dem Moment, wo Kritik ausgeübt wird, sofort kommt der Vorwurf des Antisemitismus. Und das haben sie wirklich erreicht in Deutschland. Also ich glaube schon, dass es viele Leute sind, die sich wirklich nicht trauen. Wir sehen es ja bei den Politikern. Also ich erwarte eigentlich von einer linken Partei oder der Grünen, dass sie einmal den Mund aufmachen. Aber der letzte Gaza-Krieg hat ja gezeigt, Sie waren alle auf Seite von Israel. Also sie haben
ja.
einfach Angst, wenn sie was sagen würden, dann wäre wahrscheinlich ihre Karriere zu Ende. Und da muss ich sagen, das ist für mich eine Feigheit. Also wenn ich weiß, ich bin keine Antisemitin, dann kann ich das auch durchstehen. Weil das ist doch, dieser Vorwurf ist mittlerweile so absurd, wenn man sieht, was Israel tagtäglich macht. Und davon ist keine Rede. Und das ist für mich also absolut unverständlich. Und das Schlimmste, natürlich jetzt von Sheikh Jarrah gesprochen. Ich muss nebenbei erwähnen, dass Rainer und ich schon vor 10 Jahren dort demonstriert haben, jeden Freitagnachmittag mit Israelis und Palästinensern oder von Silwan. Aber was zum Beispiel in Gaza passiert, kein Mensch interessiert sich für Gaza. Da werden die Leute seit Jahren, seit 2006 eingesperrt. Sie können nicht rein, sie können nicht raus. Eine Jugend wächst da, die überhaupt keine Perspektive, keine Zukunft hat. Und das wird überhaupt übergangen. Also ich verstehe das nicht. Wieso kümmert man sich nicht um Gaza? Warum sorgt man nicht dafür, dass endlich diese Belagerung aufgehoben wird? Also ich verstehe das nicht. Das sind ja nicht nur die Deutschen, das sind leider auch andere Länder. Es ist sowas von inhuman. Also ich meine, sie wollen einerseits sich als Freunde der Juden zeigen und andererseits setzen sie doch ihre eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel.
Ja.
Ich weiß nicht zum Beispiel, wen ich bei den nächsten Wahlen wählen würde. Was dieses Thema angeht, kann man keine Partei wählen.
Ja, gibt nur sehr kleine Parteien, die wahrscheinlich nicht über die Mindesthürde kommen, die auch für palästinensische Rechte stehen. Vielleicht ein großer Unterschied zwischen du und die Menschen in der offiziellen jüdischen Gemeinde in München oder also andere pro-israelische jüdische Gruppen, ein großer Unterschied ist, dass du aus Israel kommst. Also du bist in Palästina geboren.
Ja.
Und das heißt, du hast gesehen,
ja,
und erlebt, was sie sehr wenig davon hören und verstehen. Du hast gesagt, also es gibt kaum in den Medien. Also wie können sie das wirklich wissen, was passiert in Westjordanland, in Gazastreifen, wenn das nicht in den Medien ist? Aber du hast das mit deinen Augen gesehen. Ich wollte fragen, ob du vielleicht uns etwas erzählen kannst über deine eigene Erfahrung in Palästina, das du mitgebracht hast als ein Grund, als eine Erfahrung, dass die Verbindung zur jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe gemacht hat.
Ja, also da müsste ich wirklich mit meiner Kindheit eher anfangen. Also meine Eltern hatten ein großes Sportgeschäft in Jerusalem mit dem tollen Namen Sporthygiene, Sporthygiena. Also Deutscher ging das nicht. Und die besten Kunden von meinen Eltern waren Palästinenser, also christliche Araber, wie man damals sagte, aus dem YMCA. Und die haben mir zum Beispiel alle Sportarten beigebracht. Ich war also ständig im YMCA. Und schon als Kind habe ich mich gefragt, ja, wieso sollen das die Bösen sein? Was ist der Unterschied zwischen denen und mir? Und ich muss auch sagen, da bin ich meinen Eltern, also meine Eltern waren weder Linke oder sonst was. Aber vielleicht hing es damit zusammen, dass sie aus Deutschland kamen. Sie waren eigentlich immer für ein Zusammenleben mit den Palästinensern, weil das wissen wir ja von Leuten wie Bartel Buber, Ernst Simon, Gershon Scholem, Brit Shalom. Die haben immer gesagt, wir sind ja die Spätkommenden und wir müssen mit der hiesigen Gesellschaft, mit den Arabern zusammenleben. Und so bin ich eigentlich aufgewachsen. Also es wurde nie ein böses Wort über Araber gesagt. Und als Kind kann ich mich erinnern, weil das jetzt ganz aktuell ist, wir sind also zum Beispiel nach Tel Aviv über Lifter gefahren. Und wir haben diese wunderschöne Landschaft dort bewundert. Das soll ja jetzt leider, sollen da ein Hotel und was weiß ich, Villen dahin kommen.
Ja.
Aber keiner von uns hat eigentlich gefragt, warum stehen diese leeren Häuser dort? Was ist aus der Bevölkerung geworden? Wo sind die denn hin? Also das war so Konsens. Die Palästinenser oder die Araber waren einfach nicht im Bewusstsein der Israelis vorhanden. Mag sein, dass es in Haifa ein bisschen anders war. Aber in Jerusalem, also in der Schule, ich bin ja mit, das war so Gymnasium, da haben wir fast eine elitäre Schule. Da war ja der Ruven Rivlin und die Familie Shimron und die Familie Molcho und solche Leute. Die waren mit mir in der Klasse. Mit denen konntest du ja damals schon nicht über solche Themen reden, aber das war auch kein Thema überhaupt. Und später, nachdem ich schon in Deutschland war, ich war ja am Anfang gar nicht so politisiert, bis ich zur Gruppe gekommen bin. Und ich bin dann sehr oft in Palästina gewesen. Also Rainer und ich haben immer im Augusta Victoria oben in Ost-Jerusalem gewohnt und haben einfach gesehen, was da passiert. Wir waren in, wie gesagt, in Sheikh Jarrah jeden Freitag. Wir waren in Isawiya. Wir haben einfach gesehen und für mich war es unverständlich. Ich dachte mir, die Palästinenser haben ja nichts verbrochen. Es ist einfach ihre Anwesenheit dort, die die Israelis stört. Also es geht um das Land und ich kenne die Situation. Ja. Also bis vor 2 Jahren sind wir jedes Jahr hingefahren und wir haben auch gesehen, wie es jedes Jahr schlimmer wird, wie die Situation der Palästinenser unmöglich wird und wie eine Jugend aufwächst, die überhaupt an nichts mehr glauben kann. Sie sehen ja, wie ihre Eltern jeden Tag erniedrigt werden, gedemütigt, schikaniert. Woran sollen sie überhaupt noch glauben? Und deshalb finde ich das auch gut, dass jetzt junge Palästinenser ihre Stimme erheben, dass sie nicht mehr von den Israelis sich den Alltag diktieren lassen wollen. Also für mich gibt es überhaupt keinen Grund, dass man mit den Palästinensern so umgeht. Sie haben nichts getan, im Gegenteil. Ich finde, die Israelis haben großes Glück, dass sie mit den Palästinensern zu tun haben. Das sind ja sowas von freundliche Menschen, ohne Aggression. Ich habe oft gesagt, ich komme ursprünglich aus Israel. Statt mir zu sagen, du bist ein Feind, haben sie dann immer gesagt, ach, du sprichst Hebräisch, weil eine andere Sprache konnte ich mit denen nicht sprechen. Fanden sie alle ganz toll. Und wenn ich das in Israel erzählt habe, hat mir kein Mensch geglaubt. Also ich denke wirklich, für mich ist eigentlich die einzige Lösung für Israel, um zu überleben, sind die Palästinenser. Und die ganze Diskussion, also von zwei Staaten können wir ja eh nicht mehr reden, aber auch der gemeinsame Staat, ich kann mir das momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich mit diesem Hass auf beiden Seiten und ich denke bei den jungen Leuten in beiden Gesellschaften wird der Hass immer größer. Wie soll das funktionieren? Und das wäre eigentlich die einzige Lösung für Israel. Also wie gesagt, ich glaube, dass die einzige Lösung zu überleben für Israel sind die Palästinenser. Aber leider sehen sie das nicht so.
Du sagst, die Israelis, die du erzählst, dass auch PalästinenserInnen in Deutschland oder in anderen Ländern Hebräisch hören möchten und keinen Hass haben oder möchten. Sie haben nicht geglaubt. Ich denke, sie glauben dir. Aber sie wollen das nicht sagen. Also sie wissen, was passiert.
Du meinst jetzt die Juden hier oder wer?
Ja, ja. Ich meine, dein Schulkamerad Reuven Rivlin, der Präsident Staat Israel war, ist ein rechter Politiker, klar, aber er weiß alle die Fakten. Er weiß genau, was in der Nakba geschah ist. Also das weiß ich auch aus persönlichen Gründen.
Ah ja.
Er hat alle Informationen, das spielt keine Rolle, aber er will nicht wissen.
Ja.
Oder er muss seine Augen schließen. Und das ist der Unterschied zwischen Israelis und PalästinenserInnen, die kämpfen für ihre Freiheit, dass die Israelis schließen die Augen und die Palästinenser kämpfen mit offenen Augen. Und auch wenn die Israelis bessere Waffen haben, das spielt keine Rolle, wenn man die Augen schließt.
Das stimmt. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass Rainer und auch ich, aber vor allem Rainer, so angegriffen worden ist. Und auch bei mir habe ich den Eindruck, auch die Juden hier, die wissen ja im Grunde genommen, dass ich die Wahrheit sage. Und ich glaube, besonders greifen sie jemand an, der eigentlich nicht aggressiv ist oder versucht zu manipulieren oder so. Also ich, wenn ich zum Beispiel über Jerusalem gesprochen habe, ich habe einfach meine Erfahrung und die Tatsachen benannt. Es war nicht, um die Leute gegen Israel aufzuhetzen, aber es war um diese Tatsachen, um die Sachen beim Namen zu nennen. Und das hat uns beide, glaube ich, so gefährlich in Anführungszeichen gemacht, weil die Leute im Grunde genommen wussten, dass wir die Wahrheit sagen. Und ich glaube, auch dieser ganze Kampf gegen BDS ist genau aus dem Grund, man soll hier in Deutschland nicht über die israelische Politik, wie sie wirklich ist, um den Alltag in Israel, man soll nicht darüber sprechen. Man will ein Bild haben von Israel, was es überhaupt nicht gibt. Und wir verderben dieses Bild. Und ich glaube, deshalb werden wir so bekämpft.
Ich möchte eine letzte Frage stellen, wenn ich darf.
Ja.
Du hast über Lifta erzählt. Lifta ist sehr bekannt. Also jeder muss diese leeren Häuser sehen. Das ist Haupteingang für
Jerusalem.
Ja, in Jerusalem. Aber es gibt kein Schild, keine Information, weil die Menschen die Geschichte nicht lernen möchten. Und in Deutschland bist du auch Rainer und du haben so viele Jahre euch beschäftigt mit dem Stolpersteine.
Ja.
Ein kleines Schild, der die Geschichte erzählt.
Ja.
Der versucht, gegen die Stolpersteine zu kämpfen von pro-israelischen Gruppen, die zeitgleich auch gegen die Erinnerung von der Nakba kämpfen. Also man muss die Geschichte einfach nicht lernen oder nicht erinnern. Siehst du einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen?
Also auf jeden Fall sehe ich das in, natürlich, der große Widerstand kommt hier von der jüdischen Gemeinde, von Frau Knobloch, und die Reaktion der deutschen Politiker ist genauso wie bei Israel-Palästina, dass man sofort einknickt. Also man bekämpft ja die Stolpersteine in München. Sie haben sogar ja jetzt in München eine andere, also sie haben so Stelen, die wahnsinnig teuer sind, und die stellen sie auf, aber es gibt nur ganz wenige. Es gibt keinen Grund, gegen die Stolpersteine zu sein. Das ist ja nur, weil Frau Knobloch sie nicht haben will und die jüdische Gemeinde, wobei das ist auch unterschiedliche, manche wollen das. Aber weil du das sagst, das ist schon interessant. Also wir haben zum Beispiel Leute, Juden und auch Israelis, die für die Stolpersteine waren, und die haben wir versucht, auch für Israel, Palästina zu sensibilisieren. Und da haben sie gesagt, nein, wir machen nur bei den Stolpersteinen. Also da wird schon auch unterschieden. Aber ich meine, natürlich, was so Rot macht, ist ähnlich eigentlich, dass man die Leute aufmerksam machen will, was damals geschehen ist.
So Rot ist eine israelische Organisation für die Erinnerung der Nakba.
Genau. Also da gibt's vielleicht Parallelen, aber es ist auch unterschiedlich. Wobei ich sagen muss, wir hatten ja damals eine große Anzeige eingeschaltet in der Süddeutschen Zeitung, und es waren viele Leute, die damals viele Stolpersteine unterzeichnet haben, auch für Beendigung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern unterzeichnet haben. Also ich glaube, was wichtig ist für uns, ist einfach die Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung hier in Deutschland zu erreichen. Also die Frau und den Mann auf der Straße. Ich meine, wir sehen ja bei unseren Veranstaltungen, es kommen immer wieder die gleichen Leute. Ich glaube, wir sollten wirklich versuchen, die Bevölkerung zu erreichen. Und ich muss sagen, ich habe das versucht mit dem Büchlein von Rainer, seine Lebenserinnerung, allen Anfeindungen zum Trotz. Ich habe das Leuten gegeben, im Urlaub zum Beispiel, die überhaupt keine Beziehung zu dem Konflikt haben. Und als die Leute das gelesen haben, waren sie so entsetzt und empört über die Deutschen, über die Israelis. Also ich glaube, wir müssen mehr die Bevölkerung einbeziehen, die Mitte der Bevölkerung. Und zum Beispiel in München würde ich mir sehr wünschen, dass mal bekannt gemacht wird, was die Stadt für ihre Prozesse an Geld ausgibt. Also zum Beispiel dieser Prozess, der in München noch läuft, auch für die Räume, dass die Räume nicht an bestimmten Leuten vergeben werden. Da hat die Stadt München eine Kanzlei engagiert, die, ich glaube, 30.000 Euro verlangt hat. Das sind Steuergelder. Wenn die Bevölkerung wüsste, was da an Steuergelder rausgeschmissen wird, ich glaube, das würde schon wirken. Aber ich glaube, die Mehrheit weiß es nicht.
Nur Israelis wissen, wie teuer Zensur sein kann.
Ja, das stimmt. Haben wir gelernt.
Ja, Judith, vielen Dank für deine Zeit.
Ich bedanke mich. Ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht was davon lernt, profitiert, und vielleicht wird bei dem nächsten Gespräch die Situation anders ausschauen. Aber ich glaube es momentan nicht. Leider.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere wöchentliche Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmad auf seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in den Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören.
Oh, ja, Sadi, Palästina.